Herr Gerke, zusammen mit Ihrem Kollegen Andrei Hunko waren Sie im November in der Ukraine. Unter anderem haben Sie besucht die ukrainische Hauptstadt Kiew, Odessa, wo am 2. Mai dieser schreckliche Anschlag auf das Gewerkschaftshaus war, und Rostow am Don in Russland. Zunächst einmal, was war die Motivation Ihrer Reise?
Wir wollten nicht nur immer über die Ukraine reden, sondern wir wollten es selber sehen. Wir wollten mit Menschen und haben mit Menschen in der Ukraine geredet, die dort politische Verantwortung haben. Das macht sich immer besser auch in der eigenen Meinungsbildung, wenn man weiß, mit wie man es zu tun hat. Das war uns wichtig. Andrei Humko, mein Kollege, ist so etwas wie unser Ukraine-Spezialist. Der war in diesem Jahr schon 6-mal da. Und er kannte es wesentlich besser, als ich es kannte. Der ist zugleich Mitglied des Europarates und als solcher Berichterstatter auch für diese Region. Das war ganz wichtig.
Was war Ihr allgemeiner Eindruck von dieser Reise?
Ich bin mit meiner eigenen Meinungsbildung nicht in jedem Punkt schon zu Ende. Also unser Eindruck war, das haben wir auch aufgeschrieben, es gibt die alte Ukraine nicht mehr. Man weiß nicht, was die neue Ukraine sein wird, wir schon gar nicht und die Handelnden wahrscheinlich auch nicht. Es ist ein Land, wo Krieg herrscht, im Osten der Ukraine ein offener Krieg, in anderen Teilen des Landes ein Krieg der Worte und ein geistiger Krieg. Es ist ein entsetzliches, aggressives Klima im Land, das muss man in Rechnung stellen.
In Deutschland kriegt man oft zu hören, von den Faschisten in der Ukraine könne keine große Rede sein, was man an den Wahlergebnissen von Svoboda und dem rechten Sektor ablesen könne. Wie stellen Sie sich dazu?
Das ist einfach Unsinn. Und viele Leute, die es verbreiten, wissen es nicht besser, aber einige, die es verbreiten, die wissen es auch besser. Es hat eine Umschichtung in der Rechten der Ukraine gegeben. Die Svoboda-Partei hat zwar die Sperrklausel nicht überwunden, das ist die offene Nazi-Partei, sie ist ja trotzdem existent, hat aber 6 Abgeordnete durchgebracht. Die sind direkt gewählt worden in Wahlkreisen, wo die Partei des Ministerpräsidenten Yatsenyuk keine Kandidaten aufgestellt haben. Das heißt, Yatsenyuk, der Ministerpräsident, kooperiert mit dieser Nazi-Partei. Viele rechte und rechteste Kandidaten sind dann untergeschlüpft bei Yatsenyuk, bei Poroschenko auf deren Listen. Die Rechte der Ukraine ist nicht schwächer geworden, sie ist heute anders.
Da ist auch die Rede von einem Vadim Trojan, der jetzt Milizchef in Kiew geworden ist. Können Sie uns zu dem etwas sagen?
Das ist einer der militanten Akteure des Maidan. Sicherlich war der Maidan, das ist ja immer das Schlüsselwort in der Ukraine, zu Beginn ein sozialer Protest. Der ist recht schnell umgeschlagen und unterwandert worden durch diesen rechten Sektor in seiner Vielfalt und hat ein aggressives, gefährliches rechtes Klima gezeugt. Die Maidan-Kommandanten sind alle jetzt in amtlichen Würden. Ein Polizeichef in Kiew, der von der Rechten kommt, ist völlig inakzeptabel.
Trojan ist auch noch Vizekommandeur des Azov-Regiments.
Ja, das ist ein Nazi- und Verbrecherregiment. Die sind vor allen Dingen im Osten eingesetzt. Es gibt sogenannte freiwillige Bataillone, die sich dann wie das Azov-Bataillon, die haben die Kämpfer der faschistischen und anderen Rechtstruppen eingesammelt, bewaffnet, trainiert. Die sind für Mordanschläge verantwortlich und sind, gehören zu den übelsten Freischärler-Truppen, die in der Gegend um Donetsk kämpfen. Das ist für einen Staat völlig inakzeptabel. Stellen Sie mal vor, hier würden in Deutschland die NPD und anderen rechten Truppen bewaffnet. Nicht denkbar. Aber die Ukraine ist auch vergleichbar mit Deutschland. Also man glaubt, soll nicht immer davon reden, das ist irgendwann ein unterentwickeltes Land ganz weit weg. Wir reden nicht über den Nahen Osten, wir reden über Europa.
Trotzdem leisten die Europäische Union und auch Deutschland Polizeiausbildung. Dann auch dieser Kräfte, die Sie gerade erwähnt haben?
Klar, das Argument ist, wir wollen die bessern. Aber wenn wir die ausbilden, dann sind sie weniger Nazis und wir werden die verbessern. Da klopfen sich die Rechten der Ukraine auf die Schenkel und sagen, ja toll, wir nehmen die Waffen, wir nehmen das Geld. Wir reden mit denen freundlich, dann sollen die wieder abhauen und wir machen sowieso, was wir wollen.
Welche Erkenntnisse konnten Sie auf Ihrer Reise von der Gegenseite gewinnen? Bei den Kämpfern der Ostukraine, da liest man alles Mögliche. Also da arbeiten russische freiwillige Faschisten mit. Es handelt sich um Räuberbanden. Dann wird auch gesagt, es seien ostukrainische Menschen, die ihre Interessen gegen Kiew verteidigen. Dann liest man wiederum von Bergleuten, die ganze Einheiten bilden, mit sozialen Forderungen bis hin zu sozialistischen Forderungen. Können Sie uns da etwas Licht ins Dunkel bringen?
Ich glaube, alles das zusammen ist vorhanden. Und das macht auch eine eindeutige Beurteilung schwierig. Der stellvertretende Chef der OSZE in der Ukraine, das ist ein Schweizer Herr Hug, hat uns gesagt, die Aufständischen, ich nehme mal diesen Begriff, in Donetsk und Lugansk sind gut organisiert, die haben dort Regierung gebildet. Ich habe mit einem Mitglied einer Regierung aus Donetsk dann auch gesprochen. Dann macht er uns aber darauf aufmerksam, dass weite Räume zwischen beiden Großstädten von Ort zu Ort, Kleinstadt zu Kleinstadt, in unterschiedlichen Machtverhältnissen sind. Da kommt wirklich die Macht aus den Gewehrläufen und da wird es das alles geben, die vor in den einzelnen Orten die Macht ergriffen haben. Ich habe OSZE-Beobachter in Russland, dort gibt es zwei OSZE-Posten, das sind kleinere Posten. Das ist übrigens eine freiwillige Entscheidung Russlands, dass sie das zugelassen haben. Das sind Deutsche, die dort eingesetzt sind und die Grenzkontrollen machen. Die dürfen nicht viel machen. Die haben ein bestimmtes Territorium eingezeichnet gekriegt an der Grenze, wo sie stehen dürfen. Die dürfen keinen Kofferraum sich angucken, die sagen halt, lassen Sie mal sehen, sondern die dürfen nur gucken, was passiert da. Und das waren ganz nette, intelligente Leute, die haben mir gesagt, wissen Sie, wenn hier am Tag bei diesem Grenzposten, der ansonsten nicht so viel besucht ist, 100, 200, 300 junge Männer rüberkommen, die alle irgendwelche gefleckten Tarnuniformen ohne Hoheitszeichen anhaben und alle kurzen Haarschnitt, dann können wir schon unterstellen, das ist eine armeeähnliche Formation. Ich glaube schon, dass Freiwillige aus Russland über die Grenze gehen. Die Grenze hat früher nie eine Bedeutung gehabt. Ich glaube schon, dass Russland diese Freiwilligen möglicherweise mit Waffen ausgerüstet hat. Das ist nicht zu entschuldigen, ich finde es auch falsch, aber vor dem Hintergrund, wenn Sie gucken, jenseits der Grenze, ein paar hundert Meter weiter, werden Ihre Landsleute, mit denen Sie immer zusammengelebt haben, umgebracht. Dann tritt sowas ein. Ich habe kein so genaues Bild von den Aufständischen. Gerade deswegen muss man mit ihnen reden. Man kriegt die ja nicht weg. Man muss wissen, mit wem man es zu tun hat.
Sie erwähnten es schon, sowohl in Lugansk wie in Donetsk haben sich neue politische Entitäten gebildet. Können Sie uns zu dem Charakter dieser Entitäten vielleicht etwas sagen?
Ich glaube, dass die mehrheitliche Ausprägung ihre Russischstämmigkeit ist. Sie fühlen sich als Russen, sie sind Russen, das wird auch immer betont. Ich glaube, dass sie geschichtliche Wurzeln haben in der Kosakenbewegung, die ja um den Don und Donetsk entstanden ist, Rostow am Don. Ich habe extra nochmal den Literaturnobelpreisträger Scholofrow mit seinem großen Roman Der stille Don nachgelesen. Der schreibt über die Kosakenbewegung, das muss man begreifen. Ich habe Abgesandte von denen in Moskau getroffen, habe mit ihnen gesprochen. Das sind keine Linken, das sind Leute, die sagen, wir sind Russen, wir bleiben Russen, wir wollen als Russen leben. Das ist ihre politische Identität. Ich habe aber auch Linke getroffen, Kommunisten aus Donetsk, jetzt bei dieser Reise mit Andrei Hunko zusammen. Die haben ganz starke soziale Wurzeln. Die Wurzeln eben bei den Bergleuten, bei den Stahlarbeitern, die Wurzeln aus der Landwirtschaft. Ein Mitglied dieses Regierungsrates der Aufständischen in Donetsk war früher LPG-Vorsitzender und Boxtrainer. Die haben Schreckliches erlebt. Also wohin diese Richtung geht, weiß man noch nicht genau. Ich habe den Eindruck, man kann sie beeinflussen. Wir hatten ein schwieriges Gespräch miteinander. Die erste Stunde war nur Schreierei. Also nicht von uns aus, sondern von der anderen Seite, also der Dolmetscher ist völlig verzweifelt dabei. Das hat einfach den Hintergrund, die sagen, also da ist man nicht in erster Linie Linker, sondern ist man in erster Linie Deutscher. Und es gibt eine so riesen Empörung über die Merkel, dass sie erstmal sagen, was wollt ihr Deutschen denn hier überhaupt? Ihr betrügt uns, ihr habt uns reingelegt, ihr unterstützt die Kiewer Regierung, das ist eine rechte Regierung. Und da kommt die ganze Empörung raus. Und wird unterstellt, dass die alle Fruchtbares erlebt haben. wir waren ja auch in Flüchtlingslagern, kann ich das sogar verstehen. Ich glaube, dass man mit den Machthabern in Donetsk und Lugansk reden kann, dass man mit ihnen verhandeln kann, dass man mit ihnen zu Abkommen kommen kann und dass man mit ihnen gemeinsam auch über Vorstellungen reden kann, was soll denn mit diesem Gebiet und den Städten werden.
Innerhalb einer Ukraine?
Das weiß ich nicht mehr. Aber über Formen wird man nachdenken können. Also ich habe von allen Seiten übrigens auch in Kiew gehört, wir werden mit den anderen nie wieder unter einem Dach leben. Nein, das sagen mir die Aufständischen aus Donetsk. Die haben erlebt, wie die Stadt zusammengebombt worden ist. Ja, das sind Bilder von Donetsk, wie 1945 Hamburg oder andere Städte hier. Also richtige Ruinengeisterstädte. Viele Angehörige sind umgekommen. Ungeheure Grausamkeiten sind als Kriegswaffe eingesetzt worden. Übrigens auch massenhafte Vergewaltigung ist als Waffe eingesetzt worden. Die beiden Vertreter aus Donetsk, der Aufständischen, haben uns gesagt, auf der anderen Seite haben sogenannte Vergeltungsbataillone gekämpft, die über die besonders brutale Art und Weise der Kriegsführung, also mit Folter Krieg zu führen, also einfach Menschen abschrecken wollten. All das lastet auf Menschen. Die sagen, mit denen sollen wir wieder zusammenleben? Du spinnst ja wohl. So, und in Kiew habe ich erlebt, dass mir dort gesagt haben, wir sollen die bezahlen. Das ist alles kaputt da, alles zusammengebombt. Den Wiederaufbau sollen wir bezahlen? Niemals. Also ich glaube, dass Poroschenko, der Präsident, ein gewisses Interesse hat, diesen Teil der Ukraine abzustoßen. Und Menschen in diesem Teil nicht mehr Interesse haben, in der Ukraine zu leben. Gleichzeitig kann Russland kein Interesse daran haben, dass sich der Staatsverbund Ukraine völlig auflöst. Also wird man andere Formen finden müssen. Da finde ich das nicht unintelligent, was Matthias Platzig, der frühere Brandenburger Ministerpräsident, als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums gesagt hat, über Abstimmung vor Ort Lösungswege zu finden. Darüber denken wir auch sehr nach.
Jetzt hat ja Kiew die staatlichen Institutionen aus der Ostukraine zurückgezogen, der Zahlungsverkehr wurde eingestellt und auch die Rentenzahlungen wurden eingestellt. Ist das de facto schon ein Eingeständnis, dass also die Ukraine nicht mehr ganz ist?
Ich glaube ja. Also man kann es eigentlich nur so verstehen es die Menschen in den Regionen, auch in den Flüchtlingslagern auf der russischen Seite sind ungefähr 500.000 Bürgerinnen und Bürger aus der Ostukraine. Und mindestens noch 500.000 ist nicht in die Flüchtlingslager nach Russland geflüchtet, sondern in den Westen der Ukraine. Auch da habe ich Flüchtlinge aus dem Osten getroffen. Die verstehen das alle so und sagen, der Poroschenko hat uns rausgeschmissen. Kein Strom, keine Wasser, keine sozialen Leistungen mehr, keine Rentenzahlungen mehr. Am schlechtesten sind die Rentnerinnen und Rentner dran, das ist eine richtige Katastrophe. Und wenn man nachfragt, auf was baut der Präsident, wenn er sich nicht mal als Präsident aller Ukraine versteht, der baut darauf, Russland wird das Überleben sichern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Probeläufe, Zerrbilder gibt, zu sagen, wir stoßen die ab. Da sollen wir sehen, wo sie bleiben. Russland wird nie einen eigenen Staat da aufmachen können. Dieses ganze Fantasterei von Neu-Russland, das ist alles Propaganda. Ich erlebe das ja auch hier bei Veranstaltungen, dass Leute kommen und sagen, wir sind Neu-Russland. Das ist ein Begriff aus der Geschichte. Ich glaube, das wird sich nicht so einlösen.
Kommen wir zu den Gesprächen, die Sie geführt haben in der Ukraine, unter anderem ja mit dem deutschen Botschafter in Kiew, Dr. Christoph Weil. Wie sah dieses Gespräch aus?
Das war ein Gespräch der dritten Art. Ich bin ja recht viel, weil ich die Außenpolitik auch der Linken mache in anderen Ländern, habe viele Gespräche mit deutschen Botschaftern. Also die sind fast alle sehr intelligent, sehr beschlagen, die wissen, worüber sie reden und haben gepflegte Umgangsformen. Das Gespräch in Kiew beim deutschen Botschafter war ungefähr so, sie haben um einen Termin gebeten, jetzt sind sie da, was wollen sie? Also es gab null Interesse an uns und das, was er erzählt hat, habe ich alles schon in den Zeitungen gelesen und André Hunko und ich haben ihm dann nach einer Zeit gesagt, wir lesen Zeitungen, wir sind im Parlament, sie müssen uns nicht alles erzählen, was in den Zeitungen steht, das lesen wir selber. Wir erwarten eigentlich von Ihnen Überlegungen, was Deutschland vorschlägt, um die Situation zu verändern. was soll Gegenstand von Verhandlungen sein? Und da war seine stereotype Antwort, hier gibt es nichts zu verhandeln. Aber wenn man sich das in 10 Minuten nochmal wieder angehört, auf jede Frage eine Antwort, hier gäbe es nichts zu verhandeln, dann ist das Ergebnis nicht besonders attraktiv. Ich weiß nicht, warum der deutsche Außenminister sich einen solchen Typ als Botschafter in Kiew leistet. Ich bin ja nicht Außenminister, ich habe das nicht zu entscheiden, aber ich würde dort einen hinschicken, der verhandlungsfähig ist, der beweglich ist, der Kontakte in alle Milieus der Ukraine rein. Das heute wäre ganz wichtig und nicht so einen gestellten Rechtskonservativen, der nichts zustande bringt.
Wie erging es Ihnen mit Alexander Alexandrowitsch, dem aus dem ukrainischen Außenministerium?
Das war ein Typ, ja nicht festlegen. Also das hat man relativ häufig in der Ukraine, in der politischen Klasse. Ich sage das mal jetzt ein bisschen ungeschützt. Das ist eine Auskunft, die mir deutsche Wirtschaftsleute gegeben haben. Also wissen Sie, wenn Sie Geschäft machen in der Ukraine, wo Sie mit dem Staat verhandeln müssen, dann zahlen Sie irgendwann die Summe. Dann können Sie erstmal einrechnen, von dieser Summe gehen 5-10% an Präsidenten. Wenn die 5-10% abgezogen sind, geht von der nächsten, von der Summe, die noch bleibt, 5% an die einzelnen Minister. Wenn das abgezogen ist, können Sie das gleich nochmal rechnen für die Abteilungsleiter. Also es ist ein Sumpf der Korruption. Und in diesem Land legen sich Politiker nicht gerne fest, weil man nie weiß, was morgen passiert. Also der jetzige Präsident, zum Beispiel Poroschenko, war in allen Regierungen des widerrechtlich gestürzten Janukowitsch, der ist ja dann nach Russland geflüchtet, als Minister dabei. Also das ist ein Geschacher und Geschiebe untereinander der Oligarchen. Deswegen war das Gespräch nicht besonders ergebnisvoll. Das war ein Spitzenmann der Außenpolitik, der im Grunde gesagt hat, wir wollen gut mit der EU arbeiten. Wir warten auf das Assoziierungsabkommen. Wir wollen eng mit Deutschland zusammenarbeiten. Wir wollen aber nicht mit Russland zusammenarbeiten. Da sind sich alle einig. Ich habe mir mehr erwartet. Der jetzige Außenminister Klimka war Botschafter in Deutschland. Der kennt also die deutsche Politik sehr genau. Der war nicht so begeistert. Wir haben ja kein Gespräch bei ihm gekriegt. Mit dem habe ich immer verhandelt zur Zeit, wo Janukowitsch Präsident war. Und ich hätte ihn schon mit seinen Aussagen aus den damaligen Zeiten gerne konfrontiert, wo alles heavy war und Russland die besten Freunde war. Es ist unangenehm, mit solchen Wendehälsen in der Politik zu konfrontieren.
Hat er denn jetzt irgendwelche Ideen bezüglich Ostukraine gehabt?
Nein.
Sie haben außerdem noch geredet mit Igor Alekjejew. Das ist der Vizevorsitzende der Kommunistischen Partei der Ukraine. Was hat der Ihnen erzählt?
Das war sehr ergiebig, das Gespräch. Die Kommunistische Partei ist unter Riesendruck. Sie hat bei den Wahlen mit 4,4% nicht die Sperrklausel geschafft. Das war zu erwarten. Der Schwerpunkt, der bisherige regionale Schwerpunkt der Kommunisten war die Ostukraine und die Krim. In beiden Bereichen konnte ja nicht gewählt werden. Da für diesen Umstand sind 4,4% nicht ausreichend, aber ein gutes Ergebnis. Sie haben sehr viel Last der Vergangenheit abzutragen, da sie die Regierung Janukowitsch immer gestützt haben als Kommunisten. Das heißt, die ganze berechtigte Kritik an Korruption, an der Oligarchenwirtschaft hängt ihnen auch dran. Die haben aber sehr klares Bild auf das, was passiert. Die haben uns damals schon gesagt, die Ukraine geht in ein wirtschaftliches Chaos. Gehen Sie mal davon aus, die Löhne werden hier sinken, die Sozialleistungen werden gekürzt werden, die Energiekosten explodieren zum Gewaltigen. Die Arbeitslosigkeit greift weiter um sich. Also das, was jetzt alles bekannt geworden ist, als die soziale in Anführungsstrichen Planung der Regierung Jazenjuk, haben die Kommunisten schon gesagt. Und die sind sehr bemüht, eine soziale Gegenwehr aufzubauen. Das ist aber nicht so einfach, wenn man etliche Jahrzehnte Staatspartei praktisch war, den Hebel umzulegen, zu sagen, jetzt sind wir aber eine linke Oppositionspartei. Das muss man auch erst lernen und ich hoffe, dass Sie das relativ schnell lernen.
Herr Gerke, Sie erwähnten es. Also es ist ja vom Internationalen Währungsfonds vorgesehen, ein Anpassungsprogramm, ein sogenanntes, ganz ähnlich wie wir das in Griechenland auch gesehen haben, mal abgesehen von der KP. Gibt es sozialen Widerstand dagegen in der Ukraine?
Viel zu wenig. Und ich befürchte, wenn es zu einer neuen sozialen Revolte kommt, à la Maidan, geht die nicht nach links, sondern geht die nach rechts. Das ist eine der Stärken dieses rechten Sektors der Nazi-Parteien, der faschistischen Parteien. Das kennen wir aus der deutschen Geschichte, dass die zwar immer mit dem Kapital paktieren, Teil der Kapitalwirtschaft sind, aber natürlich in lauten Tönen das Kapital angreifen. Ich befürchte, dass die Rechten in diesen sozialen Bewegungen, die sehr militant werden können, sehr gewaltsam werden können, enormen Einfluss haben. Und das ist auch meine ganze Sorge aus der Ukraine. Der soziale Protest geht nicht nach links, sondern geht nach rechts. Und das, was ich von der Linken in der Ukraine kennengelernt habe, unabhängig der Kommunisten, und ich, wir waren auf Versammlung der Linken, wo wir auch heftig kritisiert worden sind. Auch dort spaltet sich das an zwei Fragen. Das ist die Maidan-Beurteilung. Also anarchistische Linke sagen, der Maidan war berechtigt und das ist alles Quatsch mit dem rechten Sektor, das passiert nun mal eben. Ne? Und es spaltet sich an der Russland-Frage. Ich habe auch unter Teilen der Linken einen aggressiven Russland-Hass dort kennengelernt. Das macht Zusammenarbeit schwer. Das Kurioseste, was ich erlebt habe, war ein Flugblatt gegen meinen Kollegen Andrei Humko auf Russisch, wo er als Kreml-Knecht beschimpft worden ist. Sie sehen, also die deutsche Linke findet auch in der Ukraine Interesse. Wir haben sehr vernünftig, sehr ruhig, sehr lange mit ihnen geredet. Wir als Linke brauchen natürlich Partnerinnen und Partner in der Ukraine.
Herr Gerke, das sind ja schöne Aussichten für die Ukraine, denn wenn ich mir allein vorstelle, dass die Energiekosten demnächst sich verdoppeln sollen, in einem Land, das zu den Niedrigstlöhnen von ganz Europa gehört, kann sozialer Protest doch gar nicht ausbleiben.
Nein, der wird nicht ausbleiben. Es ist nur die Frage, welche Form er annimmt.
Dann nach rechts geht, wie Sie meinen.
Also ich habe immer vertreten, um das auch völlig klar zu sagen, ich bin dafür, dass die Europäische Union, auch Deutschland, der Ukraine hilft. Die Ukraine ist bankrott, heute schon bankrott. Wenn Russland sagt, wir liefern ihnen nur weiter Gas und andere Energieleistungen, wenn vorausgezahlt wird, was man verstehen könnte, ist das Land am Ende. Das heißt, es braucht dringend Geld. Das Geld wird von der EU fließen, aus den USA fließen, aber mit hohen Auflagen. Und ich will nicht, dass das Geld in den Taschen der Oligarchen landet, also nach dem berühmten 5% erstmal für den Präsidenten, 5% für die Minister. Das habe ich auch in der Ukraine immer gesagt, ja, Hilfe ja, aber für die einfachen Menschen in der Ukraine, soziale Hilfe sofort und kein Geld an die Oligarchen. Und die zweite Frage, die man natürlich stellen muss, wieso werden die Oligarchen, das ist ja praktisch ein russisches Wort für Kapitalisten, für Kapitalbesitzer, warum werden die nicht zur Kasse gebeten? Die haben sich schamlos bereichert an dem Land, haben das ausgeplündert. Es wäre nur ganz normal, wenn man sagen würde, so, jetzt zahlt erstmal, damit es halbwegs ein Überleben gesichert ist. Ob die Ukraine über den Winter kommt, ich weiß es nicht. Der Winter kommt und es ist sich kalt dort.
Wir haben das Flüchtlingslager in Taganrog am Asowschen Meer schon erwähnt, was Sie auch besucht haben. Wir reisen jetzt mal gleich weiter nach Odessa. Und dort haben Sie ein Gespräch, da haben Sie drei interessante Gespräche geführt und deswegen möchte ich Sie zu allen drei fragen. Das erste war mit Andrei Jussow von der Klitschko-Partei UDAR. Wie verlief dieses Gespräch?
Das war relativ heftig und wir haben es dann irgendwann beendet. Diese Partei UDAR-Schlag, heißt das ja auf Deutsch, ist von der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgebaut. Das ist also ein Produkt made in Germany, was ja besonders Qualität ausdrücken soll. Das ist ein Teil der rechten Mafia dort. In Odessa, um das ins Gedächtnis nochmal zu rufen, sind nach einer Demonstration Anti-Maidan-Kräfte diese Demonstration überfallen worden. Die Menschen sind ins Gewerkschaftshaus geflüchtet, wo ein Zeltlager, das ist die übliche Protestform mittlerweile geworden, war. Es sind viele. Das Gewerkschaftshaus ist in Brand gesetzt worden, erschlagen worden, erstochen worden, vergiftet worden. Also es sind furchtbare Dinge passiert. Und wir haben diesen Vertreter der UDAR-Partei gefragt, wie er das beurteilt. Er sagt, das war unumgänglich und richtig. Man musste verhindern, dass in Odessa eine Situation wie in Donetsk eintritt, also öffentliche Gebäude besetzt werden. In Kiew war es offensichtlich kein Problem, öffentliche Gebäude zu besetzen. In Odessa war es ein Problem. Man ist mit allen Mitteln dagegen vorgegangen. Für mich war diese Aussage das Eingeständnis, dass die UDA-Partei an den Morden beteiligt war. Das bestätigen auch andere. Und dann hat es einen schönen Eklat gegeben, über dessen Schreibtisch hing das Modell aus Styropor oder plastikgefertigt einer Maschinenpistole. Und ich habe ihn dann auch angesprochen und gesagt, passen Sie auf, wenn Sie nach Deutschland kommen, wenn Sie hier als Abgeordneter so eine Propaganda machen, werden Sie gleich verhaftet. Ne? Was soll denn das? Er sagt, regen Sie nicht auf, das Original geben wir unseren Leuten mit, wenn sie in den Osten gehen. Das heißt, diese Partei ist an diesen bewaffneten Kämpfen, an den Übergriffen, an den Morden beteiligt. Und eine solche Partei kann doch unmöglich mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Stiftung der CDU, kooperieren. Hier muss die deutsche Politik sich fragen.
Was sagt denn der Honorarkonsul von Odessa, Alexander Kifak, dazu?
Das war ein Schlauer, das war von der Honorarkonsul, er ist deutscher Honorarkonsul, kein Deutscher, sondern Ukraine, sondern von Deutschland als Honorarkonsul. Also zur Abwicklung der diplomatischen Beziehungen in dieser Region, für Visafragen etc. zuständig, praktisch ein Vertreter Deutschland. Das war einer der intelligentesten Gesprächspartner, die wir gehabt haben. Kein Linke, das ist ein klarer Neoliberaler, der natürlich sagt, mit diesen Zuständen der Oligarchen kann man nie eine anständige liberale Wirtschaft aufbauen. Das sind staatliche Garanten, dass die Wirtschaft auf Korruption aufgebaut wird. Das wäre nicht im deutschen Interesse. Deutschland hat an Odessa, was ja eine wunderbare, weltoffene Stadt ist in der Geschichte, viele Kontakte. Insbesondere gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Odessa zum Aufbau des Hafens in Odessa. Das ist schon alles ganz interessant. Der ist für einen sozial bezügelten Kapitalismus. Sagt, wenn Sie in der Ukraine einen sozial gezügelten Kapitalismus aufbauen wollen, müssen Sie mit Russland kooperieren, das ist der Handelspartner. Das ist eine kluge, auf Kapitalinteressen ausgerichtete Konzeption, die eben nicht gewalttätig ist, die nicht auf Bruch mit Russland ausgerichtet ist. Der hat sofort meinen Begriff von der Ukraine als Brücke zu Russland aufgegriffen, sagt, ja, das sieht ja ähnlich. Also da hat die deutsche Politik einen anständigen Griff gemacht.
Wie realistisch hält er diese Option?
Eigentlich nicht. Er guckt ja auch immer ganz traurig während des Gesprächs. Das kann man ja auch werden, wenn man das alles erlebt. Ich glaube, er hält das momentan nicht für realistisch. Im Hintergrund schwingt so ein bisschen mit, die Europäische Union und die USA, die werden ihre Erfahrungen machen, dann werden sie irgendwann feststellen, es geht so nicht, und dann wird es eine andere Konzeption geben. Aber das geht so nicht, kann unendlich vielen Menschen das Leben kosten, und das muss man verhindern. Ich denke, dass man mit solchen Leuten in der Ukraine, das sind alles keine Linke, zusammenarbeiten sollte und zusammenarbeiten muss. Ich habe ihn dann verglichen mit diesem blöden deutschen Botschafter in Kiew. Der war mir nur tausendlos, das war ein Liberaler, das war sogar ein Neoliberaler, aber der war mir tausendmal lieber wie das, was sich als deutsche Politik dort darstellt.
Ihre dritten Gesprächspartnerinnen in Odessa waren dann die Mütter der Massaker im Gewerkschaftshaus vom 2. Mai. Was können Sie uns von diesem Gespräch berichten?
Solche Gespräche kosten sehr viel Nerven, weil sie auf das gesammelte Leid treffen. Die Mütter sind interessanterweise, dass es die Mütter sind und nicht auch die Männer. Es sind meistens ihre Kinder, die dort erschossen worden sind. Die fühlen sich furchtbar isoliert, von der Welt im Stich gelassen. Die möchten eine Aufklärung haben, was ist mit ihren Kindern passiert. Vielleicht auch, damit sie ruhiger um ihre Toten trauern können. Die haben Anspruch auf Trauer. Und ich denke, dass wir sie in ihrer Trauer begleiten müssten. Jedenfalls haben André Humko und ich das versucht. Wir haben vor diesem Gewerkschaftshaus einen Kranz niedergelegt mit Aufschrift auf die Linke und gegen Faschismus. Das war uns wichtig, weil der deutsche Außenminister war auch in Odessa beim Gewerkschaftshaus und wollte zum Gewerkschaftshaus gehen. Die Gouverneure haben ihn gebeten, das nicht zu tun, weil es alte Wunden wieder aufreißt. Die Wunden sind offen. Steinmeier hat keinen Kranz niedergelegt, wir haben einen Kranz niedergelegt. Und als wir morgens dahin kamen, da waren, ist ein Blumenmeer und viele Lichter und Kerzen. Da waren Tafeln aufgestellt mit den Bildern der Erschlagenen. Die waren dann in der Nacht aus der Verankerung gerissen, zertrampelt worden, lagen am Boden. Für mich war das die Metapher für die heutige Ukraine. Diese zertrampelten Andenken an die Toten. Das ist aber ja auch Ausdruck des grenzenlosen Hasses, dass man die Leute zweimal umbringt. Ich will den Müttern helfen. Ich vermittle ihnen, ich bin gerade dabei zu versuchen, ihnen einen Kontakt zu vermitteln zu den Müttern in Argentinien, die mit ihren Protestaktionen ja die Aufklärung ihrer verschwundenen Kinder mit in Gang gesetzt haben. Wir machen sehr viel Druck, dass dieses Massaker aufgeklärt wird. Die offiziellen Begründungen sind alle Unsinn. Man sagt offiziell, hier sind zwei Demonstrationen, die des Anti-Maidans und Maidan unglückseligerweise aufeinander getroffen und dann kam zu diesen Toten. Die ersten 8 Toten sind Erschossene, von Scharfschützen Erschossene, die auf den Dächern postiert waren, aus der Demonstration heraus. Jetzt soll mal keiner sagen, dass jemand zufällig seinen Scharfschützen-Präzisionsgewehr dabei hat. Es war überlegter Mob und Terror, um Demonstranten abzuschrecken. Das ist der Hintergrund und das muss aufgeklärt werden. Und soweit man kann, muss man etwas trösten, diesen armen Menschen beiseite stehen.
Herr Gerke, welche Resonanz hat Ihre Reise bisher erhalten?
Wir haben unsere Berichte ja öffentlich gemacht. Das ist auch für mich wichtig bei solchen Reisen, dass man keine Geheimgespräche führt, sondern es öffentlich macht, um eine Debatte anzustoßen. Ich glaube, dass sie in der deutschen Politik, auch im Bundestag, sehr viel Interesse gefunden hat. Es stimmen uns viele zu, die sich halbwegs auskennen in der Ukraine. Wir wollen also mindestens eine große Hilfsaktion in Gang setzen. In Donetsk gibt es ein Kinderkrankenhaus, ein Waisenkrankenhaus. Da sterben Kinder, weil keine Medikamente mehr da sind. Und wir wollen Geld sammeln, um Medikamente zu kaufen, nach Donetsk zu bringen. Das werden wir dann auch irgendwann zustande bringen. Es gibt ja heute die Erklärung, es gibt in den letzten Tagen die Erklärung dieser Altpolitiker, also von Kanzler Schröder, Bundespräsidenten Roman Herzog, viele Minister, Staatssekretäre, mit denen ich mich herzhaft 20 Jahre herumstreite. Die Botschaft dieser Erklärung ist, macht Frieden mit Russland und kein Krieg. Ich fand das schon sehr bemerkenswert. Unsere Erfahrungen gehen ja in die gleiche Richtung. Wir sind uns in dieser Frage sehr, sehr einig. Ich glaube, dass wir in der deutschen Politik das ausdrücken, was Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung ist, aber von den offiziellen Parteien, insbesondere von den Grünen und von dem rechten Flügel der CDU, immer unterdrückt wird. Deutschland kann eine Vermittlungsrolle einnehmen zur Ukraine. Deutschland kann eine Verständigungsrolle einnehmen zu Russland. Man muss es tun und nicht nur darüber reden.
Herr Gerke, finden Sie mit Ihren Positionen Partner in den aktuellen Fraktionen von Bündnis 90 Grünen und CDU-CSU?
Der beste Reflex aus den Grünen ist, dass einige mir gesagt haben, du, wir melden uns da nicht zu Wort, wir wollen hier nicht so widersprechen. Also die grüne Politik gegenüber Russland ist eine reine Katastrophe. Das ist, ich habe mehrmals gesagt, da bleibe ich auch dabei, das ist der rechte Rand des Bundestages. Der hat sich verbündet mit dem rechten Rand der CDU, mit Schockenhof und andere, die jetzt zum Beispiel die Grünen und Schockenhof versuchen, gemeinsam den sogenannten Petersburger Dialog, also ein Gesprächsforum Deutschland-Russland, kaputt zu machen. Aggressiv gegen Matthias Platzig oder dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Das ist die rechte Politik. Ich finde in der CDU sehr viele, die Dinge ähnlich sehen wie ich. Die trauen sich nur nicht momentan so stark in Erscheinung zu treten. Der Russenhass, der in unserem Lande entwickelt wird, ich benutze den Begriff extra Russenhass, schreckt viele Leute ab und ist eine Katastrophe für Deutschland.
Herr Gerke, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Danke sehr meinerseits.